Ich habe vorhin schon erzählt, dass heute die Predigt, die letzte Predigt der Predigtreihe sein wird und es geht um Richtungsweiser. Und ich glaube, es geht vielen von uns so, oder wir hatten schon mal den Moment, wo wir uns echt den Brief vom Himmel gewünscht haben und einfach gehofft haben, dass Gott uns einfach so ganz klar und deutlich sagt, was sein Wille ist. Und ich kann euch kein Geheimrezept erzählen, vielleicht macht es Eckhart später, wie wir Gottes Willen erkennen können. Aber ich möchte euch mal in eine Situation reinnehmen, die ich hatte, die für mich ein bisschen ähnlich war wie ein Brief vom Himmel. Das war, als ich in der 12. Klasse war, ich war so 18 Jahre alt, also ich würde auch ein bisschen auf meinen jugendlichen Leichtsinn schieben, dass ich Gott gefragt habe, was willst du eigentlich, was ich mache nach meiner Schulzeit, nach meinem Abitur. Und ich hatte so für mich entschieden, ich möchte eigentlich schon gerne in Deutschland bleiben, aber wo in Deutschland ist mir eigentlich ziemlich egal. Und ich habe gebetet und ich habe das sehr, sehr ernst gemeint, das möchte ich nochmal betonen. Und ich habe eine Deutschlandkarte genommen und habe sie 5-mal im Kreis gedreht und habe irgendwo blind drauf gezeigt und habe für mich gesagt, das ist Gottes Wille, dass ich da hingehe. Und ich habe zu 100% auf Hamburg gezeigt. Und Hamburg war so für mich, also ich war noch nie in Hamburg, ich kannte niemanden in Hamburg, dachte ich so, nee, Hamburg ist irgendwie doof. Will ich nicht hin. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ich... war ja auch irgendwie eine komische Idee, hat ja sonst irgendwie auch noch niemand gemacht. Ich frage Gott einfach mal weiter, wo er mich haben möchte. Und ich habe Gott weiter gefragt und ich hatte immer so für mich das Gefühl, wenn ich Gott gefragt habe, wo möchtest du mich haben, dass er gesagt hat, ich habe es dir doch schon gezeigt, was fragst du denn weiter? Und das war für mich ein längerer Prozess, bis ich dann entschieden habe zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass diese komische Idee mit dieser Landkarte wirklich das war, wie Gott mir seinen Willen gezeigt hat. Und ich bin nach Hamburg gegangen. Und ich würde sagen, das war für mich die beste Entscheidung damals. Da ist ganz viel in meinem Herzen heil geworden. Ich habe unglaublich viel über mich selbst, über Gott gelernt, über meine Familie. Es war einfach, ja, es war toll, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und da Gott vertraut habe, dass er durch so eine Landkarte und so ein Blind irgendwo drauf zeigen, mir seinen Willen zeigen kann. Ob es auch so bei dir macht, weiß ich nicht. Also es ist nicht das Geheimrezept. Aber ich glaube, Eckhart wird uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie wir seinen Willen erkennen.
Ja, ich habe mit Julia besprochen, dass ich zum guten Schluss meiner Predigt sozusagen diese Methodik bewerte. Da werden wir nochmal sehen, wo wir landen. Ja, ich bin gespannt und freue mich über dieses Thema Richtungsweiser. Es geht um die Frage, wie erkennen wir eigentlich den Willen Gottes? Und das ist ja so eine Grundfrage, die, glaube ich, fast jeder Christ mit sich rumträgt. In unterschiedlichen Phasen des Lebens haben wir unterschiedlich wichtige und auch richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Aber eigentlich treffen wir jeden Tag Entscheidungen. Manchmal vielleicht nicht so große, nicht so weltbewegende, aber wir sind jeden Tag unterwegs und müssen irgendwie entscheiden, wie wir denn als Christen leben. Und deswegen heute diese Fragestellung, wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich glaube, dass jeder von uns, der sagt, ich bin Christ, diesen Wunsch hat, nach dem Willen Gottes zu leben. Und das hatten Menschen auch in biblischen Zeiten. Aber ich würde mal sagen, und das will ich jetzt mit euch mal so eine Art Herzenstest machen oder so einen innere Verfassungstest. Diese Frage kann auf unterschiedliche Bereitschaft treffen, auch wenn wir verbal und so vom Ersten sagen würden, ja klar, ich will den Willen Gottes erkennen und tun, kann das auf unterschiedliche Rahmenbedingungen in unserem Leben treffen. Und ich will das mit 5 biblischen Typen kurz machen und bitte mal meine Assistentin zu mir auf die Bühne, die das mal eben hier aktiv hinter mir mit ein paar Texten deutlich macht. Du kannst den ersten gerne anmachen. 5 biblische Typen. Der erste ist mit dem Stichwort umschrieben, bitte nicht stören. Und für mich steht dahinter, ich will das immer kurz erklären, was für ein biblischer Typ dahinter steht. Für mich steht dahinter ein Typ, den Jesus in der Bergpredigt erwähnt. Das sind Leute, die irgendwie als Christen oder als Jesus-Nachfolger, sagen wir mal, unterwegs sind. Aber von ihnen sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich hineinkommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also interessante Menschengruppe, die reden Jesus als Herr an. Das heißt, die haben irgendwie eine bestimmte Art, ich sage mal, Frömmigkeit zu leben. Aber die wollen eigentlich in ihrem Lebensrhythmus nicht gestört werden. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, sagt Jesus, werden ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Also die reden fromm und die sind irgendwie auch in einem gewissen Sinne fromm, vielleicht mehr in einer äußeren Formalität, aber sie sind Leute, die bei Jesus ganz kritisch wegkommen. Bitte nicht stören, lass mich in meinem Leben so unterwegs sein. Der zweite Typ ist mit dem Stichwort alles bestens umschrieben. Alles bestens, da dachte ich zum Beispiel an den sogenannten reichen Jüngling. Also ein reicher junger Mann, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagt ihm, ja, du musst die Gebote halten. Und dann sagt er ganz cool, das habe ich alles gehalten. Und weiß man, dass die Gebote halten, ist schon eine Hausnummer. Das ist nicht mal eben so mit links gemacht. Und der Typ stellt sich hin und sagt, es ist alles im grünen Bereich in meinem Leben. Alles bestens. Also den Willen Gottes erkennen, ja, kein Thema, ist doch alles okay. Ich habe sozusagen alles getan, was Gott will. Und dann kommt Jesus und sagt, dann geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann dreht der gute Typ ab und erkennt, diese Baustelle seines Lebens, an die will er Gott aber nicht ranlassen. Also alles bestens und dann kommt die große Einschränkung. Der dritte Typ ist umschrieben mit entschuldige bitte, aber. Ich dachte an eine Textstelle aus Lukas 9, die ich jetzt gar nicht lesen will. Da kommen Leute zu Jesus oder Jesus geht auf Menschen zu. Es ist unterschiedlich, drei verschiedene Menschentypen an der Zahl. Und sagt, ich will dir ja nachfolgen, kommt jemand zu Jesus. Oder Jesus geht zu ihm hin und sagt, komm und folge mir nach. Und dann kommen immer Entschuldigungen. Die sagen, ja, im Prinzip ja, Radio Erivan, aber ich habe noch dies oder das zu tun. Ich muss noch meinen Vater begraben, ich muss noch dies machen. Ich habe, was weiß ich, irgendwas gekauft und das muss ich jetzt erstmal wirtschaftlich zum Einsatz bringen. Also entschuldige bitte, ich will ja, aber. Und das, glaube ich, ist auch ein Modell, wo man sagen kann, ja, ich will ja den Willen Gottes tun, aber. Vierter Typ, vorübergehend nicht erreichbar. Klassiker dafür ist in der Bibel ein kleiner Prophet, der im Kindergottesdienst rauf und runter erzählt wird, nämlich Jona, weil die Geschichte so interessant ist. Also Jona war irgendwie ein Mann Gottes, so das wird gar nicht ganz genau qualifiziert. Und der lebte damals und er kriegt einen Auftrag von Gott, er soll nach Ninive gehen und dieser Stadt predigen, weil sie eben sehr gottlos ist und sozusagen er soll diese Leute zur Buße rufen. Und Jona entscheidet sich, dieser klaren Willensbekundung Gottes auszuweichen. Nicht in der Form, dass er sagt, lieber Gott, das ist alles Quatsch, was du mir sagst und so etwas, sondern in der Form, dass er vorübergehend nicht erreichbar ist, dass er sagt, also für sich, ich interpretiere mal mehr in den Text hinein, als da wirklich steht, dass er für sich sagt, wer weiß, ich bin nicht geeignet, ich bin nicht dies, ich bin nicht das. Also ich will mich dem Willen Gottes sozusagen in der Form widersetzen, dass ich abtauche. Bin mal nicht da, bin mal eben weg. Und der fünfte Typ, und das ist der, der ganz positiv auf das Reden Gottes reagiert, das ist Samuel. Rede, Herr. Dein Knecht hört, heißt es in der Luther-Übersetzung. Das heißt, Samuel ist noch klein, ist ein Teenager allenfalls oder ein Kind noch. Und er ist am Haus des hohen Priesters, des Eli. Und der Eli ist ein problematischer Typ, sagen wir mal. Aber im Letzten gibt er ihm dann doch den richtigen Tipp, weil er dann jedes Mal irgendwie hört, er dachte, der Eli ruft ihn, aber Gott ruft ihn, dass er dann, das checkt Eli dann zum guten Schluss. Und sagt zu ihm, Samuel, wenn du wieder die Stimme Gottes hörst, dann sage bitte, rede Herr, dein Knecht hört. Also fünf Verfassungen, innere Verfassungen, auf die Menschen reagieren können, wenn es um die Frage des Willens Gottes in ihrem Leben geht. Keiner davon ist sozusagen Atheist oder wischt das alles vom Tisch und sagt, das ist alles Blödsinn oder so. Aber fünfmal wird sozusagen differenziert, wie Menschen mit so einer Sache umgehen. Nun stehen diese Zettel ja nicht umsonst da vorne dran, sondern die Frage ist, gibt es da Identifikationspotenzial für uns? Wie sitze ich hier? Wie predige ich hier? Wie sitzt du da? Und wenn du diese fünf Möglichkeiten dir anschaust, Wo würdest du dich einordnen? Wir wollen ganz zum Schluss dessen, was ich sage, darauf nochmal zurückkommen. Ich will zunächst mal über diese Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes, einen kleinen biblischen Satz nachgehen, den wir alle, sage ich mal, mehr oder minder oft, viele von uns sehr oft gesprochen haben. Sehr oft deswegen, weil er in dem berühmtesten Gebet der Christenheit drin steht, diesem Gebet, das ist das sogenannte Vaterunser. Und da beten Menschen, wenn sie dieses Gebet beten, wir tun das in Gottesdiensten, meistens wenn wir das zum Abendmahl feiern, manchmal auch darüber hinaus. Könnt ihr mir vorstellen, dass einige von euch das auch in ihrer persönlichen geistlichen Praxis integriert haben. Und es ist ja so, bei Gebeten oder bei Texten, die man sehr häufig spricht, dann kann man sagen, auf der einen Seite geht etwas in Fleisch und Blut über, auf der anderen Seite wird es irgendwie auch so ein bisschen, na, man kann das halt, man spricht es immer wieder und immer wieder und immer wieder und macht sich vielleicht die Brisanz und die inhaltliche Bedeutung dessen, was man da spricht, gar nicht mehr so bewusst. Denn da heißt es, ein Bekenntnis eigentlich, gar keine Bitte im eigentlichen Sinne oder so eine Mischung aus Bitte und Bekenntnis, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Was für Assoziationen habt ihr, wenn wir diesen Satz hören, dein Wille geschehe? Heißt das so, ich bin als Christ willenlos, muss meinen Willen und das, was mir wichtig ist, so irgendwie an der Garderobe abgeben? Heißt das, ich kann nicht mehr tun und lassen, was ich will? Schließlich soll der Wille Gottes in meinem Leben geschehen. Will Gott oder fordert Gott so Art, ich sag mal, willenlose Menschen oder Marionetten, die ihm ganz gefügig sind und ihm blind gehorchen? Ich glaube, dass diese Bitte oder dieses Bekenntnis im gewissen Sinne gefährlich ist. Gefährlich in der Form, weil ich damit etwas ausspreche oder Gott etwas sage, was eigentlich sehr radikal ist. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Oder mal persönlich gesagt, und in meinem Leben. Dein Wille geschehe im Himmel, das ist ja noch vergleichsweise normal. Da würde man sagen, ja gut, da ist Gott ohnehin der, der an dem Regiepult sitzt. Aber dein Wille geschehe in meinem Leben, auf Erden. Ist das eine angenehme Vorstellung? Ist das etwas, wo ihr sagt, oh, das ist ja cool, Wille Gottes geschieht in meinem Leben, soll in meinem Leben geschehen? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen eine etwas mehr mit Furcht beladene Vorstellung, wer weiß, was er von mir will? Es gibt im Englischen oder im Amerikanischen so einen netten Song, den könnt ihr euch auf YouTube anhören. Der heißt, muss man gerade nach dem Titel überlegen, Lord, don't send me to Africa. Also da wird sozusagen einer, der hat eine Missionspredigt gehört und dann singt er dieses Lied und sagt, ja, lieber Gott, also alles bitte, aber send mich nicht nach Afrika. Da, was weiß ich, zu viel wilde Tiere und zu viel Ungeziefer, keine Art. So, damit soll ein bisschen karikiert werden. Ich bin ja bereit, deinen Willen zu tun, aber ich habe da so ein paar Einschränkungen. Muss ich befürchten, dass der Wille Gottes gegen meine, ich sag mal, Lebensempfindungen geht? Muss ich befürchten, dass er mich zu etwas zwingt und Druck macht, was ich eigentlich gar nicht will? Ist mit dieser Geschichte, dein Wille geschehe, so eine Art christliche Ergebenheit verbunden, sozusagen, wo ich bestimmte Krisenzeiten meines Lebens und all das, da muss ich dann einfach einwilligen, weil Gott ja das alles von mir fordert. Dein Wille geschehe. Müssen wir uns also hineinfügen in so ein unabänderliches Schicksal, was man dann als Wille Gottes bezeichnet. Es ist halt so gekommen, es ist so, wie es ist. Dahinter steht gewiss der Wille Gottes, wenn mir irgendetwas widerfährt. Also dein Wille geschehe in meinem Leben. Weiß nicht, ob ihr solche Gedankenimpulse kennt. Ist das so? Das ist eigentlich eine eigenartige Bitte, dieses dein Wille geschehe, wenn man erst mal drüber nachdenkt. Und man könnte sich fragen, geschieht er denn nicht sowieso, der Wille Gottes? Muss ich das überhaupt noch erbitten? Gott ist doch der Allmächtige, Gott ist der, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Soll ich, kleiner Mensch, da irgendetwas in Gang setzen durch diese Bitte? Geschieht der Wille Gottes nicht ohnehin? Es gibt ja eine Reihe biblischer Formulierungen, wo explizit, und ich könnte jetzt mehr nennen, als wir jetzt gleich sehen werden, aber es ist eine kleine Mini-Auswahl, wo der Wille Gottes sehr explizit beschrieben wird. Gott will. Und dann kommen irgendwelche Aussagen, was er denn will. Zum Beispiel 1. Timotheus 2,4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also ganz explizit muss man gar nicht lange fragen, Gott, was willst du denn in Bezug auf Menschen um mich herum? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder ein sehr ähnlicher Gedanke, nur mit anderen Worten formuliert aus Johannes 6. Gott will, dass keiner verloren geht und dass alle, die an Jesus glauben, das ewige Leben haben. Also klare Sache, da muss ich nicht lange rumfragen und rumorakeln, was Gott denn will. Gott will, dass keiner verloren geht und dass alle, die an Jesus glauben, das ewige Leben haben. Da gibt es noch eine Reihe andere Verse, wo man zum Beispiel Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 50, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Mit anderen Worten, wenn ich den Willen Gottes tue, erkenne, was er von mir will und ich tue das, dann gehöre ich sozusagen in die Familie Gottes im direkten Sinne hinein. Und schließlich 4. Vers im Römerbrief, Kapitel 1 und 2, Vers 1 und 2 im 12. Kapitel, ein oft zitierter Vers, über den viel nachgedacht worden ist, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Paulus sagt, bildet so eine Art Kontrastgesellschaft, eine Art Community, eine Gemeinschaft, die mit dieser Welt irgendwie nicht nach den Maßstäben dieser Welt läuft. Und dann könnt ihr prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und wenn man dann Kapitel 12 weiterliest, dann merkt man, Paulus wird da super praktisch und entfaltet eine ganze Menge Dinge von dem, was er sagt, was der Wille Gottes ist. Also es gibt eine Fülle von Texten, wo ich gar nicht lange fragen muss, sondern wo ich einfach nur hineinschauen muss in die Heilige Schrift, in das Wort Gottes. Und da wird der Wille Gottes sehr deutlich beschrieben. Und Jesus sagt von sich einmal, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So, wir reden ja über Nachfolge in dieser Predigtserie. Das ist die allgemeine Überschrift. Und wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Und jetzt kommt da so ein Satz, wo Jesus von sich in seinem Selbstverständnis sagt, ich suche nicht meinen Willen. Also würde ich das von mir sagen? Würdest du das von dir sagen? Ich suche in meinem Christsein nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus macht das explizit klar. Er ist sozusagen nicht auf diese Welt gekommen, damit er sich selbst verwirklicht, sondern dass der Wille Gottes durch ihn geschieht. Könnte man vielleicht auch etwas moderater formulieren. Natürlich Selbstverwirklichung auch durchaus etwas Positives irgendwo im Sinne von Annahme meines Ich und Identifikation und so weiter. Aber im letzten Nachfolge Jesu heißt, ich suche den Willen Gottes zu erfüllen. Und noch ein bisschen anders formuliert im Johannes 4, Vers 34 sagt Jesus, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Also jeder muss von irgendetwas leben und wir tun das auch, wir essen und Jesus benutzt dieses Beispiel und sagt, mein Lebensmittel sozusagen, das wovon ich lebe, das was mich kräftigt und stark macht, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Jesus hat also den Willen Gottes getan, das war seine Bemühung und er tat es, auch wenn es ihm nicht leicht fiel. Im Garten Gethsemane unter extremstem Druck, wo es ihm an Leib und Leben ging und er wusste, was jetzt auf ihn zukommt, da kann er immerhin noch beten und sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er wusste, was ihn erwartet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir also beten, dein Wille geschehe, dann übergeben wir Gott sozusagen das Steuerrad unseres Lebensfahrzeugs, unseres Lebensautos. Und in einem Auto kann nur einer steuern und nicht mehrere. Jesus sagt dazu zum Beispiel, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In der Bergpredigt, als es darum ging, wer hat denn die Oberhand sozusagen? Wo ist die Priorität für mein Leben? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. noch einmal zurück zu diesem Text, den ich eingangs zitiert habe, weil der sehr interessant für unser Thema ist. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das war verbunden mit diesem Bitte nicht stören. Ich stelle mir die Menschen, ich habe mich gefragt, welche Leute hat Jesus da im Blick, in der Perspektive, wenn er sagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, ins Himmelreich kommen. Und ich stelle mir Leute vor, die irgendwie in irgendeiner Form gelernt haben, Frömmigkeit zu leben. Also wenn du Jesus als Herr bezeichnest, das macht man ja nicht mal ebenso. Da hat sich irgendwas entwickelt, da hat sich irgendwas getan, da hast du gelernt, irgendwie mit ihm umzugehen. Du kennst vielleicht alles Mögliche, irgendwelche liturgischen Texte und Gebete und Vaterunser sowieso. Also es sind irgendwie Leute, die gelernt haben, eine gewisse Frömmigkeit zu leben. Das ist nicht nur einfach so ausgedacht, wenn man zum Beispiel bei den alttestamentlichen Propheten nachschaut. Da ist Amos und Hosea, auch Micha kann man da nennen. Das sind Leute, die kritisieren die aufgesetzte Frömmigkeit des Volkes. Ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören, sagt Amos im Auftrag Gottes an das Volk. Das heißt, die Leute kommen zusammen, sie feiern im Tempel den Gottesdienst, den Tempel, den es ja damals schon gab. Und Gott hört das alles mit ganz anderen Ohren, weil er den Eindruck hat, das mag formal irgendwie alles stimmen und richtig sein, aber die Lieder waren für ihn Geplärr in seinen Augen. Vielleicht sind das Menschen, die ähnlich getaktet sind, an die Jesus denkt, die ihn als Herr bezeichnen, aber doch ihr Ding machen. Bitte störe mich nicht in den Abläufen meines Lebens. Ich will sozusagen mein Ding machen. Der Kontext dieses Verses ist ja sozusagen der Abschluss, ich nenne das mal der Regierungserklärung Jesu. Andere sagen Bergpredigt dazu, wo er sagt, was ihm sozusagen entscheidend wichtig ist. Diese drei Kapitel im Matthäusevangelium, Matthäus 5 bis 7, sind so etwas wie die Regierungserklärung Jesu. Und ich lese mal den Kontext von diesem Vers, wo es um das Herr, Herr sagen geht. Da sagte in Matthäus 7, 16 bis 21, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen und Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also Jesus war ja Experte, mit sehr einfachen Beispielen, ich sage mal, von Gott zu reden, Theologie zu erklären. Das wurde in seinem Mund ganz einfach. Und für die Leute, die ihm zugehört haben, die, was weiß ich, Feigen gezüchtet haben oder irgendwelche Früchte gezüchtet haben, für die war das so einleuchtend wie nur was. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Mag vielleicht nach außen hin der Baum zunächst noch relativ gleich aussehen, aber wenn da ein Schädling ist, bin ja kein Experte für sowas, aber wenn da eben irgendwas nicht stimmt, dann merkst du es an den Früchten. Nach außen hin mag das noch alles okay sein. Und dann kommt dieses krasse Wort, wo Jesus sagt, wenn du die Früchte des Lebens von Menschen anguckst, da stellst du fest, verbal, vom Bekenntnis, von der Frömmigkeit, von dem, was ich gelernt habe, klappt das alles noch. Aber an den Früchten wirst du es erkennen, ob es echt ist. Und dann kommen solche Sätze im Alten Testament wie, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Nehmen wir also einmal die Bergpredigt, diese Regierungserklärung Jesu und schauen einfach nur, ohne lange darauf einzugehen, auf ein paar Beispiele, was Jesus meint an den Früchten, sollt ihr es erkennen. Da heißt es, den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, ich paraphrasiere jetzt mal ein bisschen frei, wenn du deinen Bruder einen Idioten und ein altes A-Loch nennst, dann hast du ihn schon getötet. Dann hast du nämlich etwas über ihm ausgesprochen und ihn verflucht. Dann ist das sozusagen vor Gott, als wenn du ihn umgebracht hättest. Also Jesus radikalisiert sozusagen das ursprüngliche Wort und sagt, es geht nicht nur um das formale jemand totschlagen, so schlimm das ist, natürlich ist das schlimm. Aber wenn du sozusagen innerlich mit jemandem abgeschlossen hast, wenn du ihn verfluchst, wenn du ihn, ich weiß nicht mit was betitelst, dann ist das im Grunde der Weg dahin. Dann ist das sozusagen der Blick in dein Herz macht deutlich, dass zwar nicht der vollzogene Totschlag da ist, aber nach innen hin ist schon alles den Bach runter. Zweites Beispiel, ihr sollt wahrhaftig sein. Du sollst es gar nicht nötig haben, vor Gericht zu schwören, sagt Jesus, weil du immer die Wahrheit sagen sollst. Zu beteuern, jetzt sage ich die Wahrheit, das soll für dich gar nicht nötig sein. Sondern das soll wie selbstverständlich sein, dass du immer wahrhaftig bist. Oder in Bezug auf die Ehe, du sollst deine eigene Ehe und die andere heilig halten. Schon wenn du eine Frau begehrlich anblickst, da geht es jetzt in die Adressaten sind die Männer, dann hast du eigentlich schon innerlich die Ehe gebrochen, deine eigene und die andere auch. Also deine eigene zunächst mal insbesondere. Also nicht erst die vollzogene Tat, nicht erst der verzogene, geh mit jemandem ins Bett und dann ist die Sache, dann ist der Ehebruch vollzogen, sondern schon alleine, dass sich was sich dein Gedanken abspielt und so weiter. Nochmal eine kleine Einladung zum kommenden Mittwoch, da zum Stichwort Pornografie. Du sollst segnen, die dich verfluchen und verfolgen. Also jetzt wird es schon härter. Das andere ist ja noch irgendwie einsehbar. Ne? Man soll nicht mit Schimpfworten um sich schmeißen und seine eigene Ehe irgendwie heilig halten. Aber die mich verfluchen und verfolgen, die soll ich segnen. Segnen heißt doch, ich wünsche ihnen alles Gute von Gott. Ich spreche das Gute von Gott über ihrem Leben aus und freue mich darüber, wenn sie als Gesegnete Gottes unterwegs sind. Wohlgemerkt nicht die Leute, die nett zu mir sind, sondern die mich verfluchen. Also das ist schon eine herausfordernde Regierungserklärung. Du sollst das Reich Gottes allem anderen vorordnen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen, sagt Jesus, was euch sonst so viel Sorgen macht, das, ums tägliche Leben, um wie soll es weitergehen und. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und ihr werdet sozusagen alles andere oder ihr werdet von Gott versorgt werden. Also ich habe oft darüber nachgedacht, weil das ein Predigttext ist, der immer wieder in Trautexten oder wo sich Brautpaare gewünscht haben, dass das dieser Vers über ihrem Leben stehen soll. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich finde das toll, super, wenn Leute sich so einen Text aussuchen, aber jedes Mal denkt man drüber nach und sagt, machen wir das eigentlich? Oder ist da auch der fromme Wunsch eigentlich der Vater des Gedankens? Auf jeden Fall, die Regierungserklärung ist extrem herausfordernd. Man könnte noch manche anderen Dinge nennen. Man soll versöhnt leben, sagt Jesus. Also mit jedem Menschen versöhnt sein. Eigentlich selbstverständlich, dass das so sein sollte, aber wir wissen in der Praxis, dass es eben nicht so ist. In den Familien, in den Großfamilien, mit wem auch immer, wo manchmal die Beziehungsstörungen auch aufgrund der Schuld von anderen, das muss ja gar nicht meine eigene sein, so tief und so nachhaltig sind, dass es eben nicht leicht ist, versöhnt zu leben und in Vergebung und in entspannter Beziehung zu leben zu anderen. Aber Jesus lässt in der Bergpredigt den Willen Gottes mal so eben raus und sagt, das ist der Wille Gottes für dein Leben. Und dann ist eben die Frage, wie ich auf solche Dinge reagiere, wenn ich das höre. Oder noch mal ganz schneller, Schnelldurchgang durch einige der 10 Gebote. Der Wille Gottes, Gott über alles lieben, erste Gebot. Keine anderen Götter haben neben ihm, das ist der Wille Gottes. Seinen Namen nicht missbrauchen, das heißt ihn nicht in den Schmutz ziehen oder in irgendeiner Form sozusagen ja, den Namen Gottes zu missbrauchen, den Feiertag heiligen. Und nicht nur die Beine hochlegen, sondern ihn in irgendeiner Form für Gott auszusondern. Das wäre nochmal ein eigenes Thema, wie man das macht und wo wir da lernen können und vielleicht auch scheitern. Vater und Mutter ehren. Nicht im Sinne, dass sie alles toll gemacht haben, nur jeder macht Fehler, Eltern wissen das. Aber dass ich als Kind, als erwachsenes Kind meine Eltern ehre, trotz aller Fehler vielleicht, die sie gemacht haben und sie wertschätze. Da kommt das auch da, das nicht töten, nicht ehebrechen, nicht die Unwahrheit sagen, diese Dinge, die Jesus in der Bergpredigt aufgreift und nochmal radikalisiert. Und das ist in aller Regel kein Problem bei Menschen, die als Christen eine Weile schon unterwegs sind, dies so vom Lippenbekenntnis her Zustimmung zu erlangen zu all diesen Dingen. Aber was ist mit unserem Herzen? Es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen,
in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und dann kann ich ja so, oder das ist vielleicht auch Aufgabe jedes Christen, seine Lebensbereiche mal so durchzudeklinieren. Meine Arbeit, wenn wir Eltern sind und Kinder haben oder umgekehrt Kinder sind und Eltern haben. Beziehungen aller Art, in denen ich lebe, wenn ich als Single lebe oder ob ich verheiratet bin. Viele, viele Lebensbereiche durchdeklinieren und sagen, ist diese Frage, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschehen soll, eigentlich sehr schnell mit Kopfnicken zu beantworten? Oder müsste ich mal ein bisschen über diese Dinge nachdenken und sagen, wo stehe ich da eigentlich? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und ich lese in der Bibel von Barmherzigkeit, Liebe und Geduld. Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir anvertraut hat, an Zeit, an Geld, an Begabung, an Ressourcen, die mir sonst zur Verfügung stehen? Ist das alles meins und verbrauche ich das sozusagen für mich und mein Wohlergehen oder spielt da das Reich Gottes auch eine Rolle? Die Predigtreihe, die wir jetzt abschließen, hat ja diesen Titel Nachfolge. Und Nachfolge heißt doch, dass eine Grundentscheidung in meinem Leben gefällt wird, wenn ich Christ bin. Und diese Grundentscheidung heißt, ich will sozusagen von Jesus als dem Vorbild, wie Gottes Wille gelebt wurde, lernen und will ihm nachgehen. Und mir immer wieder diese Frage stellen lassen, was sagt denn eigentlich Gottes Wort? Und immer wieder auch in meinem Leben Bereitschaft zu haben, zu umzukehren oder nachzujustieren, was immer auch nötig ist. Und zu sagen, ich will den Willen Gottes in meinem Leben tun und mich herausfordern lassen von ihm. Nun hatte ich ja gesagt, ich will auch noch so ein bisschen was zu dem sagen, was vielleicht nicht in der Bibel so direkt ablesbar ist. Also ob Julia aus dem schönen badischen, ich glaube Baden, nicht Schwaben, Baden, ne? Genau. Du bist in Baden aufgewachsen, nicht? Direkt an der Grenze. Badische und unsympathische gibt es, also gut. Direkt an der Grenze aufgewachsen. Aus diesem schönen Land, Fleckchenland, wer immer mal in Elmendingen und Umgebung gewesen ist, der weiß, dass in dieses Tohuwabohu nach Hamburg geht. Also was ist der Wille Gottes? Und ich habe zu ihr gesagt, ich würde jetzt ein bisschen bewerten, was du gemacht hast. Und ich glaube, sie hat es gut gemacht, weil ihr Herz da richtig war. Wer also hingeht und sagt, ich drehe mal an dem Glücksrad und drehe so lange, bis es passt, und befrage das Orakel irgendwie, da stimmt was nicht. Aber weil dein Herz richtig war, weil du wolltest, den Willen Gottes erkennen wolltest, dann ist die Methodik vielleicht gar nicht so entscheidend. Es gibt übrigens in der Bibel ja Anklänge davon. Also Gideon wäre so ein Vorbild für dich. Der hat mal gesagt, also der Auftrag Gottes war, er sollte die Midianiter angreifen und sie sozusagen kriegerisch besiegen. Ist ja auch ein bisschen problematisch für uns heute alles. Aber gut, das war sein Auftrag. Und dann hat er gesagt, ja, wie finde ich denn raus, wie ich das machen soll? Und all das sagt er, ich lege ein Vlies aus. Das ist ja fast für uns sprichwörtlich geworden, nicht? Ein Vlies auszulegen. Also irgend so ein Stück Fell oder so. Und am einen Morgen soll die Umgebung nass sein und das Fell soll trocken sein. Und am nächsten Morgen soll die Umgebung trocken sein und das Fell, das Vlies soll nass sein. Und so geschah es auch. Und Gott antwortet ihm auf diese Weise. Nun würde man sagen, na ja, gut, also ein Handtuch auf den Balkon oder auf die Terrasse zu legen und zu gucken, was am nächsten Morgen, vielleicht nicht für jeden die empfehlenswerte Methode, aber da war es so und das Herz stimmte. Und ich glaube, bei dir war es eben auch so, das Herz stimmte in der Frage, was du tun sollst, obwohl ich nicht unbedingt jedem empfehlen würde, in der Frage diese Deutschlandkarte-Methodik anzuwenden. Aber wenn jemand lernen will, ich will den Willen Gottes tun, vielleicht an dieser Stelle sagen, ich gehe mal zu Julia und lass mich mal beraten, wie sozusagen die Herzenshaltung dahinter ist. Also wirklich zu fragen, Gott, was willst du denn, was in meinem Leben geschehen soll, was möchtest du? Und dann wird Gott ja durch sehr unterschiedliche Art und Weisen reden. Man kann übrigens in der Bibel durchaus sehen, dass die Beratung der Mitschwestern und Brüder, der Familie Gottes zum Beispiel, eine Rolle spielt. Also wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, was ist der Wille Gottes, mir Beratung an die Seite holen. Ob die nun alle immer schlauer sind, ist eine andere Frage. Aber es gibt durchaus ein paar Anhaltspunkte. Also neben dem Grundsätzlichen, was ist der Wille Gottes, was ich in seinem Wort finde, zu vielen, vielen Fragen des Lebens, gibt es eben auch dann so diese individuelle Führung. Und da würde ich sagen, weniger entscheidend als die Methode ist die Frage des Herzens dahinter. Wie echt und ernst ist es mir, den Willen Gottes wirklich tun zu wollen? Ich komme zum Abschluss und habe gesagt, ich will noch mal auf diese fünf Herzenszustände diese fünf unterschiedlichen Verfassungen zu sprechen kommen, die wir eingangs uns hier angeschaut haben. Das erste ist bitte nicht stören. Dazu habe ich einiges gesagt. Der Typ dahinter ist dieser, der Jesus Herr, Herr nennt, aber nicht den Willen Gottes wirklich tut. Wo Jesus sagt, ihr werdet sie an den Früchten erkennen und nicht an ihren frommen Worten. Und ich glaube, das trifft Menschen und jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt. Die gelernt haben, eine gewisse Frömmigkeit zu leben, die gelernt haben, ein bestimmtes Vokabular im Mund zu führen, die wissen, wann sie aufstehen müssen im Gottesdienst und wann sie sich hinsetzen müssen, die bestimmte Gebete und ich weiß nicht, was alles drauf haben. Aber im Letzten, wenn man ehrlich in sich hineinhorcht, Gott auf Distanz halten. Vielleicht was bestimmte Baustellen in meinem Leben angeht. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Und die Früchte, da haben wir so ein bisschen was beschrieben. Versöhnt leben, wahrhaftig sein, die Ehe heilig halten, einander Gutes wünschen bis hin zu denen, die mich verfluchen. Einander Gutes wünschen im Sinne von nicht nur nicht töten, sondern eben auch den anderen bereits im Vorfeld angemessen und gut behandeln. Also da kann man jetzt viele Dinge nennen. Und die Frage ist, wo setzt Gott vielleicht so einen kleinen Pieks bei mir und sage, da habe ich Anteile in meinem Leben. Und ich sage mal eine steile These. Ich glaube, jeder von uns, der als Christ eine Weile unterwegs ist und mit einer Weile meine ich so ein paar Jahre, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte und auf mich trifft das zu, dann hast du Gefährdungen, Jesus Herr, Herr zu nennen, aber ansonsten dein Ding zu machen. Das ist nicht weit hergeholt. Der zweite Typus war alles bestens. Dahinter stand der reiche Jüngling als Typ, der fromm war bis zum Abwinken, der die Gebote gehalten hat, und das wird von Jesus gar nicht in Zweifel gezogen, also kann man ja denken, wie man will, wie auch immer. Aber im letzten Hinterstübchen weiß er, da ist noch eine Baustelle in meinem Leben. Und in seinem Fall war das sein Reichtum. Und er wusste, an diesen Reichtum ließ er keinen ran, auch Gott nicht. Und Jesus testet ihn und sagt, ja, du hast alle Gebote gehalten, aber geh hin und verkaufe alles, was du hast. Und diese radikale Forderung, da winkt er ab und geht seines Weges. Also gibt es sowas wie eine Baustelle in unserem Leben, wo ich sage, eigentlich läuft alles relativ gut. Aber da gibt es so ein Ding, an das ich weder Gott noch andere ranlasse, was immer das sein mag. Also eben nicht alles bestens, obwohl es nach außen hin so aussieht. Dritter Typus, entschuldige bitte aber. Dahinter sind diese Leute, die entweder zu Jesus kommen oder von ihm aufgefordert werden, ihm nachzufolgen. Und die alle im Prinzip ja sagen, aber alle noch vorher was zu erledigen haben. Das heißt, es gibt eigentlich Wichtigeres zu tun, als jetzt sozusagen dieser Aufforderung Folge zu leisten. Und das glaube ich auch, dass wenn man das mal weiterdenkt in seine eigene Lebenssituation hinein, dass ganz viele Christen, und da schließe ich mich genauso ein, Anteile von dieser Mentalität haben. Ich will dir ja nachfolgen, keine Frage. Aber ich möchte erst noch dies und ich möchte erst noch das und da gibt es so viele wichtige Dinge zu erledigen. Wie immer das in unserem Leben ganz praktisch aussieht, vermutlich ein bisschen anders als bei den Leuten damals, die mit Jesus da im Gespräch waren. Bitte entschuldige, ich will ja aber. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die à la Jona vorübergehend mal gerade nicht erreichbar sind. Also Jona war klar, was der Wille Gottes für sein Leben ist. Und er verabschiedete sich mal für einen Moment und sagte, nö, will ich nicht. Ich habe gehört, was du willst von mir, aber ich mache mein eigenes Ding. Gehe auf ein Schiff, dann geht die Geschichte ja so weiter. Nicht? Er ist auf dem Schiff, großer Sturm kommt und die Seeleute orakeln, wer denn hier wohl Schuld hätte an diesem Riesensturm. Und dann Jona ist irgendwo doch ja jemand, der noch geistlich irgendwie so einen Restbestand in seinem Herzen hat. Und sagt, ja, das hat damit zu tun, dass ich hier sozusagen auf der Flucht vor Gott bin. dann wird er ins Meer geschmissen. Ihr kennt die Geschichte vermutlich und Fisch verschluckt ihn und was nicht alles und so. Aber ich bin mal gerade weg. Ich habe den Willen Gottes verstanden, aber ich will nicht. Es ist interessant, dass die Bibel mit solcher Klarheit diese Typen benennt. Also wie gesagt, nicht der Atheist, der sagt, das ist alles Quatsch, sondern der Christ, der eigentlich im Prinzip zustimmt ist, aber jetzt gerade bitte nicht. Und der fünfte, rede Herr, dein Knecht hört. Samuel, der das erst lernen muss, auf den Willen Gottes zu hören, der aber angeleitet wird und der sagt, ja, ich möchte, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht und ich will mir von Gott sagen lassen, was von ihm dran ist. Weiß nicht, wo ihr, ich habe für mich das auch überlegt im Vorfeld, wo sind Schnittmengen dieser Herzenshaltungen, dieser inneren Verfassung in Bezug auf mein Leben, wo ihr das empfindet für euch. Ich würde uns einladen, dass wir so einen Moment der persönlichen Gebetsstille machen, wo wir Jesus vielleicht mal ganz persönlich sagen, ich trete mal so ein bisschen zur Seite, ihr könnt das hoffentlich alle lesen, und dass ihr ihm so ein paar Sätze und Gedanken im Gebet innerlich sagt und sagt, das ist mein Ding. Vielleicht sind auch Leute da, die sagen, ich will absolut, rede Herr, dein Knecht hört, deine, ja, die Menschen, die dir nachfolgen, ich will sozusagen deinen Willen tun und da gar nicht groß, ich will euch ja nichts einreden, was nicht da ist. Aber ich würde euch einladen, diesen kurzen Herzenscheck mal vorzunehmen in Bezug auf den Willen Gottes. Und ich schließe das dann mit Gebet ab. Keine Ahnung, wo ihr euch innerlich angedockt habt. Ich würde gerne noch mal beten. Wichtig ist das, was wir im Herzen haben. Manchmal hilft es Menschen, aber auch einen äußeren Ausdruck, so einer inneren Entscheidung zu machen, dass ich vor Gott und Menschen da irgendwie auch äußerlich was tue. Wer also das gerne möchte, der kann während meines Gebets aufstehen und damit deutlich machen, ich habe hier irgendwo was, bin irgendwo drin und habe mich da andocken können. Aber wie gesagt, wichtiger als so eine äußere Handlung ist die innere Echtheit und Ehrlichkeit. Von daher, wer sagt, ich will da vor Gott und Menschen auch nochmal aufstehen und das tun, dann könnt ihr das gern machen. Und ansonsten würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Du lässt uns über deinen Willen nicht im Unklaren in so vielen Bereichen unseres Lebens. Und die Herausforderung ist eher, diese ja, großen und herausfordernden Sätze deines Wortes in unserem Leben wirklich ernst zu nehmen als dein Wort an uns. Dass das nicht nur als eine fromme Zeile vorbeirauscht, sondern dass es zu unserer inneren Herzensüberzeugung wird. Und ich denke mal, dass wir alle unterschiedlich in unseren Lebenssituationen unterschiedlich oft und viel diese Mentalität kennen, die hier mit diesen Stichworten gekennzeichnet sind. Das bitte nicht stören. Oder ich bin dann mal weg. Oder ich will dir ja nachfolgen, aber. Und Herr, wir sind vor dir und du siehst, wie wir im Herzen ticken und was wir dir jetzt gesagt haben, wie wir vor dir stehen, und wir bitten dich von Herzen, dass wir Menschen sind, die es lernen, deinen Willen zu erkennen und zu tun. Und die diesen Herzenswunsch haben, das für ihr Leben wirklich in der Praxis auf die Reihe zu kriegen. Und ich bitte das nochmal besonders vielleicht auch in Bezug auf die Baustellen in unserem Leben, wo manches läuft gut, aber es gibt vielleicht auch Dinge, mit denen wir kämpfen. Und da bitten wir dich, Jesus, deine Kraft ist mächtiger als unsere Schwachheit. Deine Kraft ist größer als unsere Unzulänglichkeiten. Und wir bitten, dass in unserer Schwachheit deine Kraft mächtig wird. Dass wir lernen, deinen Willen zu leben, zu tun, umzusetzen. Und dass nicht dieses Wort uns gilt, dass ein fauler Baum nur faule Früchte hervorbringt, sondern dass ein gesunder Baum gute Früchte hervorbringt. Und das nicht aus uns, sondern es ist deine Gabe und deine Gnade. Und in diesem Sinne beten wir, dein Wille geschehe in unserem Leben. Amen.